Herzlich willkommen euch allen Livestream-Teilnehmern an diesem Gottesdienst heute Morgen. Wir freuen uns, dass wir euch auf diese Weise heute Morgen dienen können. Und ich bin so dankbar, ich habe es kürzlich schon einmal gesagt, dass wir diese Livestream-Arbeit schon länger eigentlich am Aufbauen sind. Und da bin ich insbesondere unserem lieben David Schwarz sehr, sehr dankbar. Und natürlich auch meiner Frau, die damals nichts unversucht gelassen hat, um mich davon zu überzeugen, dass wir als Gemeinde das unbedingt haben sollten. Man könnte sagen, wenn nicht für irgendetwas anderes, dann für eine Zeit wie diese. Aber ich weiß, dass schon viele, viele Menschen da draußen, die wir vielleicht zum Teil gar nicht kennen, durch unseren Livestream und auch durch überhaupt unsere Videopredigten sehr, sehr gesegnet worden sind. Und natürlich ist das von besonderem Nutzen in einer Situation und einer Zeit wie dieser. Ich möchte heute Morgen über verschiedene Aspekte sprechen, die mit dieser momentanen Situation zu tun haben. Und ich glaube, dass niemand zu kurz kommen wird bei dem, was wir heute Morgen anschauen werden aus dem Wort Gottes. Es ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, auch in dieser Zeit, dass wir nicht weichen von dem, was das Wort Gottes sagt. Und mein erster Punkt heute Morgen, übrigens die Botschaft heißt, nicht das Ende, nicht das Ende. Und bitte verstehe das nicht als zu bedrohlich, nicht, dass wir damit gerechnet hätten, dass das Ende sein könnte. Du darfst meine Titel, meine Predigttitel immer mit einem leichten Augenzwinkern auch betrachten. Aber wenn man so ins Land blickt, dann hat man manchmal den Eindruck, dass viele sich schon vorbereiten auf das Ende und auch entsprechende Botschaften rausgeben. Und dem möchte ich heute Morgen ein bisschen entgegenwirken. Und zwar nicht Kraft meiner Wassersuppe, sondern wirklich auf der Grundlage dessen, was das Wort Gottes uns ganz klar sagt. Ich möchte aber beginnen mit einem Zitat. Und zwar einem Zitat, das sehr, sehr gut passt in diese Tage. Und es ist von keiner geringeren Person als Corrie ten Boom. Und sie hat gesagt, der sicherste Ort auf Erden ist im Zentrum von Gottes Willen. Der gefährlichste aber ist dort, wo wir außerhalb von diesem Willen sind. Und ich bitte dich im Hinterkopf zu behalten, dass Corrie ten Boom das gesagt hat, als Überlebende eines Konzentrationslagers. Also sie wusste, wovon sie sprach. Und wenn sie sagt, der sicherste Ort auf Erden ist im Zentrum von Gottes Willen, dann meint sie damit nicht eine äußere Sicherheit. Sie meint nicht, dass der Wille Gottes immer äußere Sicherheit bedeutet, sondern sie redet vom Willen Gottes als diesem absoluten Maßstab, den sie für ihr Leben angenommen hat und der für sie bedeutet hat, dass sie ihren Glauben und ihre Überzeugungen damals im Dritten Reich nicht verleugnen konnte, sodass sie eben sogar eine Zeit im Konzentrationslager verbringen musste, wo ihre Schwester unter anderem gestorben ist. Der gefährlichste aber ist dort, wo wir außerhalb von diesem Willen sind. Und du kannst zwar außerhalb des Willens Gottes sein und dich in physischer Sicherheit wähnen, aber aus Gottes Sicht und in Gottes Augen bist du trotzdem an einem sehr gefährlichen Ort, wenn du nicht im Zentrum seines Willens dich befindest. Ich kenne diese Worte von Corrie ten Boom schon länger, aber sie sind mir immer wieder zu einem Trost und zu einer Ermutigung geworden, das Äußere nicht mit dem aufzumessen, was das Wort Gottes uns klar als Maßstab für Gottes Willen zeigt. Und es war nie davon die Rede im Wort Gottes, dass wir damit rechnen dürfen, stets ein leichtes, einfaches, sicheres Leben im menschlichen oder zeitlichen Sinn zu haben, sondern alle großen Männer und Frauen Gottes haben Bedrängnis erlitten. Jeder echte Gläubige hat zu Zeiten seines Lebens Bedrängnis erlitten. Und das Großartige am Glauben besteht ja genau darin, dass wir eben mitten in Bedrängnissen nicht von dem lassen, was wir glauben und daran festhalten und auch andere mit in diese Überzeugung hineinnehmen. Halleluja! Da kannst du jetzt zu Hause Halleluja rufen. Wir tun das ja auch, meine Frau und ich. Preis dem Herrn. Nun, eine Frage, die ich mir seit mehreren Wochen eigentlich schon stelle, ist natürlich, wie können wir das, was jetzt um uns herum abläuft, wie können wir das zeitlich einordnen im Heilsplan Gottes oder auf der Zeittafel Gottes, welchen Plan er mit der Menschheit hat, wie er uns in seinem Wort offenbart hat. Wie kann man das zeitlich einordnen? Und ich würde sagen, es ist nicht zu weit gegriffen, wenn wir sagen, dass das schon eine besondere Situation ist, die wir alle hier erleben. Ich habe vor ein paar Tagen, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, habe ich gesagt, so meiner ganzen Lebenszeit, die jetzt, wie ihr gerade vernommen habt, seit 1965 hier auf diesem Planeten andauert, habe ich nichts derartiges erlebt. Ich habe es nie erlebt, dass um mich herum Läden geschlossen wurden, dass eine Versammlungsbeschränkung ausgesprochen wurde von der Regierung und so weiter und so fort. Ihr wisst, wovon wir reden, das muss man gar nicht weiter ausführen. All das haben wir zu unserer Lebenszeit noch nicht erlebt. Und du kannst sogar noch weiter zurückgehen. Meine Eltern, die beide dieses Jahr 82 geworden sind, meine Mutter hat mir ebenfalls bestätigt, so etwas hat sie ihrer Lebtage noch nicht erlebt. Und sie hat eine Zeit ihrer Kindheit, ihrer frühen Kindheit im Zweiten Weltkrieg zugebracht. Natürlich war der Krieg, mein Vater auch, aber auf der Schweizer Seite, meine Mutter auf der deutschen Seite. Natürlich ist der Krieg noch einmal eine Kategorie für sich, aber abgesehen davon haben selbst meine Eltern so etwas nicht erlebt. Also darf man sich als Christ schon fragen, wo stehen wir im Zeitplan Gottes? Was bedeutet das, was wir hier sehen, was wir hier erleben? Und die ernüchternde Erkenntnis, zu der wir kommen müssen, wenn wir erst einmal nichts anderes zur Hilfe nehmen als das Wort Gottes, möchte ich euch jetzt zeigen anhand von Lukas 21, Verse 8 bis 12 und dann auch noch ein, zwei Parallelstellen dazu. Denn für mich ist eines klar, egal wie groß die Ereignisse sind, die um mich herum geschehen, mein Maßstab, nachdem ich diese Dinge beurteile, ist nicht mein Empfinden, ist nicht meine subjektive Wahrnehmung oder die subjektive Wahrnehmung oder das Empfinden anderer. Es ist nicht menschliche Wissenschaft, es ist nicht, was die Politiker sagen oder die Regierung sagt, sondern es ist allein das Wort Gottes. Ich glaube, dass wir uns als bibeltreue Christen auf diesen Nenner einigen können. Wenn wir das nicht können, dann ist dort ein großer Mangel, der behoben werden muss in den nächsten Jahren. Das Wort Gottes ist immer noch der alleinige Maßstab für das, was Gott im Leben der Menschheit vorgesehen hat und am Tun ist. Also, Lukas 21, die Verse 8 bis 12. Und zwar ist das eine Endzeitrede von Jesus, in der er so einiges erwähnt und wir gehen dann auf zwei, drei Details darin gesondert ein. Er aber sprach, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Ist es nicht interessant, dass Jesus eine solche Rede beginnt, nicht mit allen möglichen Details oder Einzelheiten, die eintreffen werden und können, sondern dass er als allererstes sagt, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet? Könnte es sein, dass gerade darin eine der größten Versuchungen besteht, dass man in einer Zeit wie dieser oder in der ganzen Zeit, in der wir schon leben, der Versuchung anheimfahren könnte, verführt zu werden von irgendwelchen Stimmen, die sich diese Dinge zunutze machen und uns in eine Richtung lenken, die Gott nicht gemeint hat. Es geht weiter. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's und die Zeit ist nahe gekommen. Schon das, wenn wir uns vor Augen halten, dass Jesus das vor 2000 Jahren gesagt hat und dass es über all diese 2000 Jahre immer Leute gegeben hat, die in seinem Namen gekommen sind und gesagt haben, ich bin's oder er ist der Christus, wie man es auch verstehen könnte, und dann daraus resultierend proklamiert haben, die Zeit ist nahe gekommen. Welche Zeit? Die Zeit des Endes, die Zeit der Wiederkunft. Nun, und bitte versteht mich recht, damit sage ich in keiner Weise, dass wir jetzt nicht näher am Ende sind als vor 2000 Jahren. Das ist schon aus rein rechnerischen Gründen nur logisch, dass wir jetzt näher vor der letzten, allerletzten Zeit sind, als die Leute es damals waren. Aber es ist interessant, wie Jesus das Nicht-Verführt-Werden genauer darlegt, wenn er sagt, denn viele werden unter meinem Namen kommen. Was bedeutet das, dass sie unter seinem Namen kommen? Wenn du hier ins Griechische gehst, das ist sehr interessant, denn das Griechische sagt eigentlich rein örtlich betrachtet genau das Gegenteil. Im Griechischen heißt es nämlich epi to onomati mu. Und das bedeutet nicht unter meinem Namen, sondern auf meinem Namen. Das mag vielleicht ein Detail sein, es ist aus meiner Sicht ein witziges Detail. Die Bedeutung läuft auf dieselbe hinaus, aber mir zeigt, dass gemeint ist, dass Menschen auf der Grundlage seines Namens kommen werden und sagen werden, ich bin's. Was, wie erwähnt, nicht bedeuten muss, dass sie von sich sagen, sie seien der Christus. Solche mag es auch geben. Aber was sie hauptsächlich auszeichnet, ist, dass sie auf den Namen Christi verweisen. Sie kommen auf der Grundlage seines Namens. Deswegen ist es ja so gefährlich, was diese Leute tun und was sie sagen. Weil sie immer den Namen Jesu beanspruchen, weil sie immer im Namen der Bibel reden, weil sie im Namen von Endzeit reden und von solchen Dingen. Ich bin's und die Zeit ist nahe gekommen. Und dann fährt Jesus fort und sagt, geht ihnen nicht nach. Mit anderen Worten, folgt ihnen nicht nach. Du könntest aber auch sagen, verfolgt sie nicht. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da. Haben wir in unserer Lebenszeit von Kriegen und Empörungen gehört? Aufständen, Aufrühren, zuhauf. Ich meine, ich bin 1965 geboren und das war kurz vor Beginn des Vietnamkriegs, wenn ich richtig gerade informiert bin, womöglich sogar schon in den Vorläufen des Vietnamkrieges. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, wo wir vor dem Fernseher saßen, unserer alten Schwarz-Weiß-Kiste in den späten 60er, frühen 70er Jahren. Und dass die ersten Meldungen, die kamen, waren immer die von Krieg, was gerade wieder in Vietnam am Laufen war und so weiter. Empörungen. Seit ich mich erinnern kann, gab es immer zu jeder Zeit irgendwo auf dieser Erde Empörungen, Aufstände, Rebellionen, Umstürze. Aber Jesus sagt so, erschreckt nicht. Nun, die Frage ist natürlich, wie lange sagt er das? Ist das Maß irgendwann voll? Ist es irgendwann erlaubt, dann doch zu erschrecken? Wenn das Ganze so lange anhält, wie wir es jetzt schon erlebt haben, dass diese Dinge anhalten, die Jesus sagt. Oder gilt das bis zum Ende, dass Jesus sagt, so erschreckt nicht? Ich meine, dass du es eigentlich nicht anders auslegen kannst als so. Du musst davon ausgehen, Jesus meint, erschreckt nicht und zwar nie und zwar überhaupt nicht. Egal wie voll das Maß noch werden wird. Es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Vers 11, und es wird, auch das haben wir erlebt, und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen. Auch das kommt uns alles sehr bekannt vor, denn auch zu meiner Lebenszeit gab es viele große Erdbeben. Weitreichende Erdbeben könnte man diese Formulierung auch übersetzen. Erdbeben mit sehr vielen Todesopfern in der Folge. Das letzte solche Erdbeben, in Anführungsstrichen, haben wir im Jahr 2006 erlebt, nämlich mit dem großen Tsunami in Südostasien. Du fragst ja, aber was, das ist doch kein Erdbeben gewesen, das war ein Seebeben. Nun, unter dem Meer ist immer noch Boden und dieser Boden hat gebebt und deswegen kam es zum Seebeben. Deswegen war auch das im Grunde genommen ein Erdbeben und zwar ein sehr weitreichendes mit sehr fatalen Folgen, wenn man so will. An verschiedenen Orten Hungersnöte. Seit meiner frühen Kindheit, seit ich mich erinnern kann, war es immer ein Thema, dass irgendwo auf der Welt, meistens in Afrika oder irgendwo in Asien, wieder gerade eine Hungersnot war. Das war immer so. Mit anderen Worten, wir hätten schon vor langer Zeit sagen können, wir befinden uns am Ende der Endzeit, wenn solche Zeichen für sich genommen wirklich ein entscheidender Faktor wären. Wir sind in der Endzeit, wir leben in den letzten Tagen, aber das Ende ist noch nicht da. Amen. Und hier in diesem Zusammenhang erwähnt Jesus jetzt auch Seuchen. Und Seuchen ist ein sehr interessantes griechisches Wort, das entsprechend weit gefasst ist. Im Griechischen hast du hier sogar eine Art Wortspiel, das Jesus macht, nämlich mit Hungersnöte und Seuchen. Im Griechischen heißt es limoi kai loimoi. Limoi kai loimoi. Also Hungersnöte sind limoi und Seuchen sind loimoi bzw. loimos in der Einzahl. Nun, das muss man nicht besonders betonen, aber es ist trotzdem augenfällig im Griechischen. Auch Schrecknisse, zu den Seuchen komme ich gleich nochmal, auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Vers 12, vor diesem allen aber, werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Beachte hier insbesondere, dass Jesus gesagt hat, vor diesem allen aber. Und das ist, wie wir wissen, schon ganz am Anfang in der Apostelgeschichte passiert. Dass diese Dinge stattfanden, vor diesem allem aber werden sie ihre Hände an euch legen. Nun, das auch ist immer wieder geschehen in der Geschichte. Wir müssen immer den gesamten Blick im Auge behalten, die Gesamtsicht im Auge behalten, wenn wir wirklich zu biblischen Resultaten kommen wollen. Nun aber zurück zu diesem Wort für Seuchen. Es ist, wie gesagt, in der Einzahl das griechische Wort Leumos. Leumos und bedeutet ganz allgemein Pest, Krankheiten, Plagen, Epidemien. Und wenn du darüber nachdenkst, in welche Kategorie das, was wir jetzt gerade erleben, dieses Coronavirus, in welche Kategorie von Leumos das einzuordnen wäre, dann müsste man sagen, okay, das ist eine Epidemie, es ist eine Pandemie, von mir aus auch. Es ist aber nicht vergleichbar zum Beispiel mit dem, was man die Pest nennt, der schwarze Tod, wie er im Mittelalter und über viele Jahrhunderte durch Europa gewütet hat und Millionen von Todesopfern forderte. Ich habe kürzlich auf Wikipedia nachgelesen, dass allein in einem Zeitfenster von circa 10 Jahren, ich habe es nicht mehr ganz genau in Erinnerung, im 15. Jahrhundert in Europa 25 Millionen Menschen der Pest zum Opfer fielen. Und die Pest war und ist eine Krankheit, es gibt sie heute noch, aber sie ist größtenteils ausgerottet, war eine Krankheit, gegen die es kein Heilmittel gab. Nicht vergleichbar mit dem, was wir gerade sehen da draußen. Nicht vergleichbar. Denn die Überlebensrate beim Coronavirus ist sehr, 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 sehr hoch. Man müsste es eigentlich umgedreht anschauen. Die Sterberate ist im Verhältnis gesehen, und bitte betrachtet das nicht als Zynismus, sondern als reine Faktenvermittlung, sie ist sehr, sehr klein im Verhältnis gesehen. Mit anderen Worten will ich sagen, wir hatten zur Zeit der Kirchengeschichte weit schlimmere Seuchen als das, was jetzt gerade abläuft. Viel schlimmere. Deswegen ist es auch so verfehlt, das, was wir jetzt erleben, zu vergleichen mit dem, was frühere Generationen erlebt haben. Es ist völlig falsch, wenn das Handeln von Christen zu Zeiten der Pest verglichen wird mit dem Handeln der Christen zu dieser Zeit. Schon allein, weil das Verhältnis einfach nicht stimmt. Aber dennoch ist es bemerkenswert, dass zum Beispiel ein Huldrych Zwingli sogar einmal an der Pest erkrankt ist und davon wieder genesen konnte. Was nur ganz wenigen Menschen damals überhaupt gegeben war oder gelang in Anführungsstrichen, nämlich dass sie von einer Seuche wie der Pest wieder genesen wurden und zu Kräften kamen. Aber auch, wie gesagt, schlimmere Seuchen und Krankheiten und Epidemien gab es zu allen Zeiten, seitdem Jesus das gesagt hat. Wir stehen also nicht vor einer besonderen Lage, vor einer besonderen Situation für sich genommen. Dann haben wir hier das Wort Phobetron für Schrecknisse. Auch das ist sehr interessant. Natürlich konnte Jesus nicht die Begrifflichkeit verwenden, die wir heute verwenden würden. Das Wort Phobetron ist abgeleitet von Phobos. Und Phobos bedeutet nichts anderes als Angst oder Furcht. Phobetron ist also das, was Furcht einflößt oder Angst auslöst oder Furcht verursacht. Das Wort erscheint hier in der Mehrzahl, und zwar erscheint es nur an dieser einzigen Stelle, und es bedeutet so viel wie Schrecknisse. Dinge, die Schrecken, Furcht und Terror verursachen, steht sogar in meinem Wörterbuch. Schreckliche Geschehnisse, oder du könntest es moderndeutsch schlicht und einfach übersetzen mit Terroranschläge. Das alles hat es immer gegeben, aber Jesus hat gesagt, das ist nicht das Ende, sondern es ist der Anfang der Wehen. Lasst uns eine zweite Stelle anschauen, wo dieses Wort erscheint. Nun, wenn du mit einem normalen Wörterbuch vorgehst, dann wirst du diese zweite Stelle nicht finden. Sie erscheint nur in Übersetzungen, die den Textus Receptus als Grundlage haben. Weil in den Übersetzungen, die Nestle Aland verwenden, als Textgrundlage erscheint dieses Wort dort nicht. Und zwar rede ich von Matthäus 24, 7 und 8. Aber in der Schlachter 2000 Übersetzung, in der alten Luther Übersetzung, in meiner eigenen Übersetzung des Neuen Testaments wirst du dieses Wort auch hier finden, weil sie auf dem Textus Receptus basieren. Hier sagt Jesus, Matthäus 24, 7 und 8, nach der Schlachter 2000 Übersetzung, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Oder man könnte auch sagen, der Anfang der Wehen ist jeweils von solchen Zeichen begleitet. Und wenn wir weiterlesen in Matthäus 24 ab Vers 9 und folgende, dann werden uns noch einige Details weitergegeben, die auch sehr interessant sind, aber darauf werde ich heute Morgen nicht eingehen. Das ist dann Stoff vielleicht für eine andere Predigt im Rahmen dieser Livestream-Gottesdienste, die wir hier vom BGZ aus ausstrahlen. Hoffentlich wird es nicht zu lange nötig sein, dass wir das in dieser Abgeschlossenheit tun. Seid ihr nicht auch einig damit? Halleluja. Ehre sei Gott. Es ist immer gut, das Wort Gottes zu verkündigen, aber es macht umso viel mehr Spaß und Freude, wenn eine Zuhörerschaft auch tatsächlich live zugegen ist. Was will ich mit all diesen Dingen sagen? Erschreckt nicht. Erschreckt nicht. Jesus hat gesagt, dies alles ist der Anfang der Wehen. Wenn jetzt Leute schon kommen und das, was wir jetzt gerade sehen, mit all den Maßnahmen, die damit verbunden sind, wenn jetzt Leute kommen, christliche Leute, die aufstehen und sagen, jetzt ist es nur noch ein kleiner Schritt dazu, dass wir auch den RFID-Chip eingepflanzt bekommen und ähnliche Dinge, sodass der Staat dann die totale Kontrolle hat, dann ist das eine drastische Verkürzung des Zeitplans Gottes gemäß der Bibel. Fürchtet euch nicht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon an diesem Punkt stehen, sondern dass das Ganze jetzt schnell vorbeigehen wird, sodass wir unser normales Leben weiterführen können. Und unter normal verstehe ich insbesondere ein Leben, das dem Herrn hingegeben ist. Vielleicht brauchtest du diesen kleinen Schock, der jetzt gerade stattfindet, um danach dich umso mehr zu entscheiden, dein Leben ganz in die Hand Gottes zu geben, ihm zu dienen, den Zwecken seines Reiches zu dienen und dich nicht mehr ablenken zu lassen von dem, was die Welt zu bieten hat oder von dem, was die Welt sagt. Eine Sache, die sehr, sehr deutlich wird in Zeiten wie diesen ist, diese völlige Unvereinbarkeit der Sicht der Welt und der Sicht des Reiches Gottes. Die gab es schon immer, die war im Prinzip schon immer da, nur viele Christen haben das nicht verstanden und nicht gesehen, nämlich, dass die Sichtweisen der Welt, die Maßnahmen der Welt und die Sichtweisen des Reiches Gottes und die Maßnahmen des Reiches Gottes eigentlich unvereinbar sind. Aber jetzt haben wir alle eine Gelegenheit und eine Chance, uns neu auszurichten, uns neu auf das auszurichten, was Gott von uns wirklich möchte, nämlich, dass wir ganz und gar für ihn leben und ihm dienen, alle Tage unseres Lebens auf dieser Erde und dann in die Herrlichkeit eingehen. Und eine letzte Stelle, wo das Wort Seuche vorkommt, das sind nur diese drei Stellen, im Nestle-Aland, wie gesagt, nur zwei, eine letzte Stelle, wo das Wort Seuche vorkommt, ist auch bemerkenswert, weil es ein ganz anderer Kontext ist, nämlich Apostelgeschichte 24, Vers 5, wo Paulus gefangen genommen worden war und sich jetzt vor allen möglichen Leuten verantworten muss und die Juden reisten ihm hinterher, hohe Priester und Rechtsanwälte, die sie gedungen hatten. Und jetzt kommt es hier zu einer Art Schauprozess. Und wir lesen in Apostelgeschichte 24, 5, in der Anklage der Juden vor dem Statthalter Felix, das sagt dieser Ankläger, denn wir haben diesen Mann, die Rede ist von Paulus, als eine Pest befunden. Und als einen, der unter allen Juden, die auf dem Erdkreis sind, Aufruhr erregt und als einen Anführer der Sekte der Nazoräer. Ich fand es sehr bemerkenswert, dass das Wort Seuche nur dreimal im Neuen Testament erscheint. Zweimal beschreibt es buchstäblich Krankheiten, Plagen, Seuchen und einmal wird es im übertragenen Sinn verwendet auf Paulus, einen der Gründerväter, wenn du so willst, des christlichen Glaubens, der hier als eine Pest, als eine Seuche bezeichnet wurde und als einen Anführer der Sekte der Nazoräer. Ich würde sagen, wir sind in ziemlich guter Gesellschaft, wenn man uns Sektierer nennt. Wir sind in ziemlich guter Gesellschaft, wenn Menschen uns als eine Pest empfinden, als eine Seuche. Ich meine, wir haben es schon erlebt, dass Leute uns auf der Straße hinterher geschrien haben, weil wir am Evangelisieren waren. Hört endlich auf damit! Lasst uns endlich in Ruhe! Ihr seid eine Plage! Wir haben solche Dinge schon erlebt. Und wahrscheinlich werden wir sie weiter erleben. Und je weiter die Zeit voranschreitet, desto sicherer kannst du sein, dass manche Leute dich für eine Seuche halten werden. Ich meine, es ist jetzt schon, wir sind noch nicht da, wo es vielleicht einmal hinkommt oder sehr wahrscheinlich hinkommt, aber wir sind jetzt schon da, dass viele Leute in der Welt mit einem sehr schrägen Blick auf die Christen schauen und auch insbesondere auf ihre Versammlungen. Christliche Versammlungen wurden schon als Herd oder als Ansteckungsherd dieses Virus zum Beispiel für Frankreich gesehen und verstanden, weil sich dort in einem bestimmten Gottesdienst tatsächlich offenbar Leute angesteckt haben, was überall und jederzeit hätte passieren können. Aber da es jetzt in einem christlichen Gottesdienst war, der sehr gut besucht war mit über 1500 Leuten oder so, ist es natürlich jetzt ein willkommener Anlass, um auch auf die Christen zu schimpfen. In all dem gilt, und damit bin ich bei Punkt 2, Punkt 1 war, eine zeitliche Einordnung. Punkt 2 lautet, bewahre die richtige Perspektive. Bewahre in all dem die richtige Perspektive. Wie gesagt, wir haben nur einen einzigen Maßstab, den wir anwenden können für all das, was im Moment um uns herum abläuft. Und dieser Maßstab ist unveränderlich. Ich habe hier einen Maßstab aus meinem Büro mitgebracht. Dieser Maßstab ist mir sehr kostbar und teuer, weil ich den gekauft habe 1991 an der Bezalel Academy in Jerusalem, Israel. Nämlich während ich dort meine Diplomarbeit als Fotograf machte und ich hatte keinen Maßstab dabei und deswegen habe ich mir den ganz am Anfang schon während meines Aufenthalts dort gekauft. Das ist ein sehr, sehr gutes Lineal oder Maßstab aus Metall und ich kann dir eines sagen, über all diese fast 30 Jahre inzwischen hat sich die Maßeinheit hier auf diesem Lineal oben in Zentimetern, unten in Inches, in Zoll, hat sich nicht verschoben und nicht verändert. Ich kann diesem Maßstab heute noch genauso sehr vertrauen, wie damals vor fast 30 Jahren, wo ich ihn zum ersten Mal in die Hände genommen habe. Sollte es mit dem Wort Gottes anders sein? Sollte dieses ewig gültige Wort, dieser Maßstab, der uns nicht zuletzt auch als Maßstab gegeben wurde, sollte sich hier irgendetwas verändert haben in den letzten 2000, 4000, 5000 Jahren, wo zum ersten Mal angefangen wurde, Texte zu schreiben für dieses Buch? Nichts hat sich verändert. Das Wort Gottes gilt. Kein Jota wird dahinfallen, sagt Jesus. Deswegen jetzt also, bewahre die richtige Perspektive. Und du kannst diese Perspektive nur dann bewahren, wenn du eben deinen Blick auf den Maßstab behältst. Ich meine, jeder von uns weiß ungefähr, wie breit ein Zentimeter ist. Jeder von uns weiß das ungefähr. Aber ich würde bezweifeln, dass die meisten von uns ohne einen Maßstab eine exakte Einheit von einem oder zwei oder drei Zentimetern aufs Papier bringen können. Du würdest dich sehr wahrscheinlich um 1, 2, 3 Millimeter mindestens irren, entweder zum größeren oder zum kleineren. Deswegen lasst uns unbedingt das Wort Gottes im Blick behalten, in all diesen Dingen. Also noch einmal, ich muss ein paar Mal ansetzen, um diesen zweiten Punkt endlich beginnen zu können. Bewahre die richtige Perspektive. Hier noch einmal ein Zitat von Corrie ten Boom. Corrie ten Boom war wirklich eine große Frau Gottes, für die wir wirklich dankbar sein können. Sie hat nicht nur das KZ überlebt, sondern ist danach in einen Versöhnungsdienst für das Evangelium hineingekommen und hat weltweit Menschen zur Versöhnung ermutigt und motiviert. Sie hat sich sogar mit ihren eigenen Schächern versöhnt, als sie manche von denen wieder getroffen hat nach Ende des Krieges. Sie sagt an einer anderen Stelle, schaust du auf die Welt, wirst du verzweifelt sein. Blickst du nach innen, lauert die Depression. Aber wenn du auf Christus schaust, dann wirst du Ruhe finden. Und wo finden wir Christus? Klarer, eindeutiger, besser repräsentiert als in seinem Wort. Du kannst dir Christus nicht vorstellen. Du kannst Christus nicht empfinden in einem exakten oder ultimativen Sinn. Du kannst aber jederzeit wissen und nachvollziehen, was Christus getan hat und was er gesagt hat, nämlich in seinem Wort. Nun, eine Konstante, die sich über die letzten Tage abgezeichnet hat, ist, dass ich immer wieder von verschiedenen Seiten mit Botschaften konfrontiert worden bin oder eingedeckt worden bin, könnte man auch sagen, von Leuten, die im Internet, auf YouTube oder sonst irgendwo im Internet auch Texte, nicht nur Videos, gesehen haben, gelesen haben, gehört haben, die eben ein sehr, sehr nahes Ende oder einen ganz schlimmen Ausgang dieser Epidemie, wie sie jetzt abläuft, beziehungsweise auch eine Verschwörung, die hinter diesem Ganzen steht, angenommen haben oder annehmen. Und du kannst mir sagen, was du willst, aber das Betrachten, das Schauen, das Hören solcher Dinge erzeugt Angst. Es erzeugt Angst. Nun, wie steht es um den Wahrheitsgehalt von solchen Verschwörungstheorien? Ich habe insbesondere zwei solche Berichte oder Zeugnisse gerade vor Augen und ich kann dir mit offenem Herzen und mit Überzeugung sagen, sie sind beide nicht wahr. Manche, eines in Teilen, das andere wahrscheinlich komplett. Da ziehen Leute alle Register und scheuen sich nicht zu beanspruchen oder zu reklamieren für sich, dass sie Verbindungen zu Geheimdienstkreisen haben in Amerika, wo sie genau wissen, dass hinter dem Ganzen eine Verschwörung steht und kleines Detail, diese eine Person behauptet, und es ist ein Prediger, muss man sagen, es ist ein Prediger. Diese Person behauptet, das, was diese Krankheit in Wuhan überhaupt zum Ausbruch brachte, war nicht das Coronavirus, sondern war die weitflächige Installation von 5G, also dieser neuen Mobilfunktechnologie. Und das hat bei den Leuten zu Erkältungssymptomen geführt. Und dann hat man manche von diesen Leuten geimpft, und zwar mit einem Impfstoff, der das Coronavirus enthielt. Offenbar glaubt diese Person das wirklich, denn so geht es weiter dann im Text. Und die Warnung, die damit verbunden ist, ist, wenn Sie jetzt mit einem Impfstoff kommen, dann lasst euch auf keinen Fall ja nicht impfen, denn der Impfstoff ist das eigentliche Gift. Ich weiß nicht, warum gerade Christen so anfällig sind, gerade auch charismatische Christen so anfällig sind für Verschwörungstheorien. Ich möchte eine Sache hier feststellen und wirklich bemerkt haben, nämlich wir sind nicht berufen, als Historiker oder Journalisten oder Publizisten in erster Linie. Wir sind berufen, als aufrichtige Gläubige ungeteilt den Willen unseres Gottes zu proklamieren, selber zu leben und andere damit bekannt zu machen. Unsere Theorien, egal wie viel Wahrheit darin sein mag, interessieren niemanden. Sie müssen auch niemanden interessieren, solange sie nicht wirklich biblisch abgedeckt sind. Unser Auftrag ist es nicht, die Menschheit global zu warnen vor dem, was da kommt, sondern ihnen den Ausweg Jesus Christus vor Augen zu führen und zu malen. In so lebendigen Farben, wie es immer möglich ist. Drohszenarien aufzubauen und auszumalen in den buntesten Farben, ist nicht unser Auftrag. Die meisten von uns, auch von uns Predigern, haben nicht die Ausbildung dazu, Zeitereignisse, kulturelle Veränderungen, politische Abläufe und so weiter in den richtigen Rahmen zu stellen. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber wenn es anders wäre, dann würden wir nicht so viel Unfug lesen aus christlichen Federn. Das sind aber scharfe Worte, Pastor Manfred, die du da sprichst. Und damit greifst du womöglich manche Personen an, die einen großen Namen haben im Leib Christi. Ja, das mag so sein. Deswegen nenne ich auch keine Namen. Aber woran ich entschieden festhalte, ist, der alleinige Maßstab zur Beurteilung von dem, was ein Zentimeter ist, ist das Metermaß. Der alleinige Beurteilungsmaßstab für Wahrheit ist nicht, was der Spiegel schreibt, ist nicht, was irgendwer schreibt, ist auch nicht, was irgendein Prediger predigt, sondern allein das Wort Gottes. Amen. Wir sind immer noch beim Punkt 2, bewahre die richtige Perspektive. Und weil es mir irgendwann gereicht hat mit den ganzen Verschwörungstheorien, bin ich doch mal ins Wort Gottes suchen gegangen, ob es nicht auch dazu etwas zu sagen hat. Und siehe da, sogar begrifflich identisch, heißt es in Jesaja 8, Verse 12 und 13. Und ich würde mir wünschen, dass viele von euch heute Nachmittag noch oder von mir aus auch nächste Woche die Verse aus Jesaja 8, Vers 12 und 13 einfach unkommentiert auf Facebook posten. Dort heißt es nämlich, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und nicht davor erschrecken. Also ich meine, zutreffender könnte ein Wort Gottes nicht sein in dieser Zeit, oder? Also mich hat das nicht nur getröstet, mich hat es auch bestätigt in meiner Haltung gegenüber Verschwörungstheorien. Das ist ja so eine Sache mit den Verschwörungstheorien, denn manchmal, auch bei objektiver Betrachtung, scheint ein Körnchen Wahrheit daran zu sein. Das macht sie ja gerade interessant und gefährlich, dass es immer Wahrheit ist, aber eben vermischt mit eigener Meinung, eigener Auslegung, eigener Perspektive. Und ich habe einmal zu einem Bekannten von mir, der auch immer wieder mal Verschwörungstheorien aufgebracht hat oder vorgebracht hat, habe ich mal gesagt, weißt du, was das Problem ist an diesen Verschwörungstheorien, lieber Freund? Habe ich zu ihm gesagt, sie sind alle wahr, aber du kannst nichts ändern daran. Was will ich damit sagen? Selbst wenn eine Verschwörungstheorie wirklich absolut der Wahrheit entsprechen würde, dann liegt ja der Haken daran gerade darin, dass es eine Verschwörung ist und du wirst daran nichts ändern können. Die Frage ist also, wie sehr sollten wir uns überhaupt auf Verschwörungstheorien einlassen? Denn sie werden uns immer zum Fatalismus treiben, also sprich zur Ergebenheit ins Schicksal. Und das ist in jeder Weise falsch. Es ist falsch, sich ins Schicksal einfach so zu ergeben. Es ist auch falsch, alles für bare Münze zu nehmen, was im Moment die Medien sagen. Es ist falsch, alles für bare Münze zu nehmen, was die Regierung sagt. Entschuldigung. Es ist falsch, dem zu gehorchen wie ein willfähriger Diener des Staates. Denn das sind wir nicht als Christen. Es ist schockierend, dass der Staat inzwischen sogar so weit geht, Personen des öffentlichen Lebens in der Schweiz zu instrumentalisieren, um seine Sicht der Dinge und die entsprechenden Maßnahmen zu unterstützen. Also wenn du dich, lieber Christ, gerne einreihen möchtest in die Kreise von Rapper Stress, von Christa Rigozzi und von Roger Federer, dann mach nur weiter mit bei dem, dass du alles durchwinkst und gutheißt, was der Staat im Moment an Maßnahmen erlässt. Ich meinerseits halte mich an Jesaja 8, Verse 12 und 13. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und nicht davor erschrecken. Auch nicht vor den begleitenden Maßnahmen. Vers 13, den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Also wenn du dich vor irgendetwas oder jemandem fürchten willst in dieser Zeit, dann lass es den Herrn, deinen Gott sein. Denn wie das Wort hier sagt, er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Im Griechischen sou phobos. Du fragst dich, wie kann das im Griechischen sein? In der Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, sou phobos. Und phobos ist genau dasselbe Wort wie das für Schrecknisse in Lukas 21, dort diese Stellen, die wir schon gelesen haben, ist genau das Wort oder der Wortstamm, der dort erscheint. Mit anderen Worten, wir sollten uns auch nicht fürchten vor Terror. Auch davor dürfen wir als Christen nicht einknicken. Halleluja. Nun magst du sagen, das ist alles wunderbar, Pastor Manfred, nur wie kann ich bewerkstelligen, dass diese Dinge nicht zu nah an mich herankommen, mich entsprechend in Frage stellen und mich angreifen in meinen Gefühlen, in meinen Gedanken, in meiner Wahrnehmung der Dinge, die im Moment ablaufen. Wie kann ich das sicherstellen? Und da gibt es nur eine Antwort. Erstens, halte dich fern von Verschwörungstheorien. Halte dich fern. Vielleicht sollte man diese Zeit auch zu einer YouTube-freien Zeit erklären. Das wäre doch mal was, dass du YouTube-Fasten ins Auge fasst in dieser Zeit. Nun, natürlich darfst du die Dinge auf YouTube anschauen. Es gibt ja auch viele gute Predigen, unter anderem unsere, die dort zu finden sind. Aber im Großen und Ganzen haben manche Leute scheinen einfach nicht das Rüstzeug zu haben, um auf YouTube zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Aber lassen wir das. Was ich euch weitergeben möchte hier, ist 2. Korinther 10, die Verse 3 bis 5. Versteht ihr, das Schöne, das Interessante an einer Zeit wie dieser ist aus meiner Sicht, also schön ist es nicht, schön ist, dass es so wahr ist und dass es so stimmt. Die Zeit an sich ist nicht schön, aber schön ist, dass sich alles, was das Wort Gottes schon immer gesagt hat, eigentlich bewahrheitet. Und deswegen auch die Waffen, die Werkzeuge, die Herangehensweisen, die uns empfohlen sind, sind keine anderen, als wir sie schon von jeher aus dem Wort Gottes empfangen konnten. Und auch wir müssen heute Morgen nichts anderes predigen oder euch weitergeben, als das, was wir eigentlich seit 20 Jahren euch weitergeben, euch lehren und euch predigen. Da ist nichts Neues, da ist keine Änderung der Botschaft notwendig, sondern wir stehen voll und ganz zu dem, was wir immer geglaubt haben. Psalm 91 haben wir immer geglaubt. Ich habe kürzlich mit jemandem einen E-Mail-Austausch gehabt, einen kurzen, und habe ihm dann zum Abschluss auch noch meine Übersetzung von Psalm 91, die jeder von euch übrigens, ihr lieben Zuschauer, auf unserer Webseite herabladen kann. Es sind 3 A4-Seiten, die ich verwendet habe, um Psalm 91 exakt zu übersetzen mit vielen, vielen Fußnoten und Erklärungen, sodass das Gesamtbild von Psalm 91 dir noch plastischer vor Augen stehen kann. In seiner ganzen Kraft, die dort Gott hineingelegt hat. Und diese Person, mit der ich im E-Mail-Austausch war, sagte zum Abschluss, er hatte ja meine Übersetzung noch nicht gelesen, und er weinte das auch in einer guten Weise, dass dieser Psalm ja gerade jetzt sehr strapaziert würde. Und ich dachte dann bei mir, Gott sei Dank wird Psalm 91 endlich strapaziert. Bitte lies nichts hinein, was nicht drinsteht, aber bitte bleibe auch nicht hinter dem zurück, was Psalm 91 dir verheißt und dir verspricht. Psalm 91 ist so wahr, wie dieser Maßstab hier wahr ist. 2. Korinther 10, die Verse 3 und 5. Hier sagt Paulus, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Auch das ist eine Ermahnung, die wir uns gerne zu Herzen nehmen dürfen in dieser Zeit. Obwohl wir im Fleisch wandeln, und vielleicht wird uns mehr als sonst bewusst, dass wir immer noch im Fleisch wandeln in dieser Zeit. Mit im Fleisch wandeln meint Paulus hier nichts anderes als, wir haben ebenso einen natürlichen Leib wie alle anderen Menschen, die auf dieser Erde leben. Aber der Unterschied zwischen uns und anderen ist, dass wir nicht nach dem Fleisch kämpfen. Mit anderen Worten, unsere Überzeugungskraft besteht nicht in Argumentation oder Psychologie oder Manipulation oder so, womöglich sogar fleischlichen Waffen im Sinne von Kraftausübung, sondern, Vers 4, denn die Waffen unseres Kampfes, wir haben Waffen. Ich hoffe, man darf das noch sagen in Zeiten wie diesen, dass wir Waffen haben, keine physischen Waffen. Bitte lies das Kleingedruckte. Hör mir genau zu. Keine physischen Waffen, sondern die Waffen unseres Kampfes sind eben nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Und im Griechischen heißt das so viel wie, sie sind für Gott in der Lage, nämlich das auszuüben, das auszuführen, was Gott ausgeführt haben möchte. Und was ist das? Das ist nicht die Zerstörung der Menschheit oder der Umgebung oder so etwas, sondern sie sind mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Im Griechischen ist es dasselbe Wort für Bollwerke. Und ich merke schon, wie wir es mit Bollwerken zu tun haben in den Köpfen von vielen Leuten. In den Köpfen von vielen Christen haben wir es jetzt gerade wieder mit Bollwerken zu tun, die nämlich stets eigentlich versucht haben, das Wort Gottes nicht in seiner Fülle und Gesamtheit zu glauben. Das ist ein Bollwerk. Das muss herabgerissen werden. Und dann geht es weiter. So zerstören wir Vernünfteleien. Hier wird es besonders deutlich. Vernünfteleien, das griechische Wort ist Logismos. Berechnungen, Überlegungen, Urteile. Es ist schon erstaunlich, wie viele Christen jetzt schon in vorauseilendem Gehorsam auf ihrem Facebook-Profil dieses Banner haben, Hashtag at home. Die es also mit ihrer Überzeugung mitpropagieren, dass es jetzt wirklich besser ist, einfach mal zu Hause zu bleiben. Darf ich dich fragen, lieber Christ, was ist mit deiner Glaubensausübung? Ja, jetzt sind wir endlich dort, wo der Herr uns schon immer haben wollte, nämlich im Wohnzimmer allein für uns. Das ist nicht, was das Wort Gottes lehrt. Das Wort Gottes lehrt, dass wir als Gläubige zusammenkommen sollen, zusammenkommen dürfen und dass gerade darin auch die Kraft unserer Glaubensausübung besteht. Und ich bin Gott so dankbar für Menschen, die sich dem allen nicht beugen. Und habe letzte Woche, das muss ich euch kurz vorlesen, habe letzte Woche einen Bericht gesehen über einen katholischen Weihbischof hier in der Schweiz. Und zwar handelt es sich um Weihbischof Marian Eleganti vom Bistum Chur. Und ich schäme mich nicht, diesen Namen hier zu nennen und auch wofür er steht, das genannt zu haben hier. Denn es ist vorbildlich in einer Zeit wie dieser. Ich lese aus einer Online-Zeitung namens dietagespost.de. Dasselbe kannst du auch in vielen anderen Quellen nachlesen. Hier heißt es, der Churer Weihbischof Eleganti wiederum hatte zuletzt in einem Interview des Portals cut.net die Maßnahmen der Schweizer Bischofskonferenz zur Eindämmung des Coronavirus kritisiert. Diese hatte unter anderem angeordnet, die Weihwasserbecken zu leeren und auf die Mundkommunion zu verzichten. Also unter Mundkommunion versteht man, dass der Priester die Hostie manchen Gläubigen oder den Gläubigen direkt in den Mund legt. Er sagt, wie kann ich von der Kommunion, also dem Einnehmen des Abendmahls, Unheil und Ansteckung erwarten, fragte er. Jeder Gläubige müsse selbst entscheiden dürfen, wie er den Leib Christi empfange. In dem Videobeitrag sagte der Weihbischof, ja, ich erwarte Wunder und rechne mit der Kraft und dem Schutz Gottes. Preis dem Herrn für solche katholischen Bischöfe. Nun mit dem Weihwasser, das können Sie von mir aus gerne wegtun, aber aus ganz anderen Gründen. Amen. Nicht wegen dem Coronavirus. Wir sind immer noch in 2. Korinther 10, den Versen 3 bis 5. Vernünfteleien, verlass dich nicht auf deinen Verstand, heißt es in Sprüche 3, sondern vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Vers 5, und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Was ist eine Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt? Zum Beispiel die Vorstellung, dass Psalm 91 als alleinige Schutzverheißung ganz sicher nicht genügen kann in Zeiten wie diesen. Dass wir besser daran tun, uns auch an die entsprechenden Vorschriften zu halten und das alles minutiös und kleinlichst einzuhalten und womöglich auch noch andere darin zu überwachen, ob sie es ebenfalls tun. Das ist eine Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wie kannst du von einem Gottesdienst etwas Übles erwarten? Wie kannst du von einer Handauflegung durch deinen Pastor etwas Übles erwarten? Könnte ich im Sinne von Weihbischof Eleganti ebenfalls fragen. Und zu guter Letzt nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Nun ganz kurz, was ist der Gehorsam Christi? Der Gehorsam Christi in dieser Sache ist der Gehorsam gegenüber seinem Wort. Amen. Darunter müssen wir unsere Gedanken gefangen nehmen. Wann immer du Gedanken hast, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, wirf sie raus. Wann immer Befürchtungen, Ängste, ungute Gefühle sich dir nahen wollen, im Zusammenhang mit dem, was jetzt draußen abläuft, weise es weg. Reiß es nieder, nimm es gefangen, hole jede Höhe herab, auf das Niveau und auf die Ebene des Wortes Gottes, denn das Wort Gottes ist dein Maßstab. Halleluja. Und schon bin ich bei Punkt 3. Was ist denn ein Ausdruck von dem, dass wir in diesem Gehorsam gegenüber Jesus Christus und seinem Wort sind? Und damit sind wir wieder bei meinem momentanen Lieblingspsalm, nämlich Psalm 91. Und bei manchen von den Versen, die wir euch geschickt haben, übrigens eine Werbung an alle, eine Ansage an alle, die bis jetzt vielleicht noch nicht hier regelmäßig zugeschaut haben, auf unserer Webseite www.glaubenszentrum.ch/corona. Findest du biblische Ressourcen, die wir zusammengetragen haben, wie mit dieser Situation umzugehen ist, und zwar eben auf biblischer Grundlage. Du findest dort keine Videos über Verschwörungstheorien, du findest keine seltsamen Weissagungen von Leuten, du findest keine entsprechenden Prophetien, die das Ende schon holen, bevor es da ist, sondern rein das Wort Gottes. Und so habe ich eine Schriftstellenliste zusammengestellt, Donnerstag, Freitag, mit dem Titel Schutz in unsicheren Zeiten. 3 Seiten voll mit Bibelstellen, die dir eine entsprechende Grundlage und eine entsprechende Gewissheit geben können. Mein dritter Punkt lautet, ich sage vom Herrn. Ich sage vom Herrn. Wenn du wirklich aktiv deine Gedanken gefangen nehmen willst, jede Höhe herabholen willst, jeden Gedanken gefangen nehmen willst unter die Erkenntnis, den Gehorsam der Erkenntnis Jesu Christi, dann geht das eigentlich nur auf diesem Weg. Im Psalm 91, Vers 2 lesen wir, ich sage vom Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich stets vertraue. Ich sage es. Vielleicht ist das der Schlüssel überhaupt, den wir ganz neu zu verstehen haben in dieser Zeit. Es reicht nicht aus, Psalm 91 quasi als Schutzschild mit sich herumzutragen. Versteht ihr? Das ist nur Papier. Papier ist geduldig, wie man so schön sagt, aber Papier kann dich auch nicht schützen vor irgendetwas. Es wäre völlig verfehlt, wenn ich jetzt denken würde, nur weil ich vor 2 oder 3 Wochen diesen Psalm 91 intensiv studiert habe und ihn neu übersetzt habe und viele Fußnoten dazu geschrieben habe, das schützt mich jetzt und geleitet mich jetzt durch diese ganze Krise. Mehr muss ich nicht mehr tun. Ich habe Psalm 91. Das ist jetzt mein Schild des Glaubens. Nein, das wäre verfehlt. Und ich meine, dass wahrscheinlich viele Christen genau in dieser falschen Sicherheit sich wiegen, während sie das, was Psalm 91 selbst sagt, eben leider nicht mehr tun. Nämlich, ich sage vom Herrn. Tu das jeden Tag. Sage du vom Herrn. Du bist meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf den ich stets vertraue. Halleluja. Nicht nur jetzt in den Zeiten der Krise, sondern ich lege mich jetzt schon fest, Herr, das ist eine gute Gelegenheit. Danke für die Trainingsmöglichkeit, die du uns gegeben hast. Ich werde in Zukunft nur noch auf dich vertrauen. Du bist allein meine Zuflucht, Herr. Du bist allein meine Burg, mein Gott, auf den ich stets vertraue. Lass das zu deinem Lebensmotto werden. Diese Tage, aber von jetzt an für immer. Und für heute noch, das Wort für Zuflucht erscheint viele Male im Alten Testament, insbesondere in den Psalmen, mit genau dieser Bedeutung. Und ich möchte euch einfach noch 3 weitere Verse geben zur Ermutigung und ein Stück weit auch zur Ermahnung, was das Wort Gottes für uns bereithält, was Gott selbst für uns ist und sein will. Er will nämlich wirklich in einem realen Sinn unsere Zuflucht sein. In Psalm 46, Vers 2 kommt das Wort ebenfalls vor. Dort heißt es, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Halleluja. Ich meine, das sind Stellen, über die sind sogar, aus denen sind sogar Kirchenlieder gemacht worden. Das ist die Realität, in der Menschen früherer Generationen gelebt haben, von vornherein. Weißt du, vielleicht ist es ein Mangel, den wir in unserer Lebenszeit hatten und mit dem wir quasi aufgewachsen sind, nämlich dass wir, für die meisten gilt das von uns, nie so verzweifelt waren, dass wir wirklich mit allem, was wir sind und hatten, auf den Herrn und seine Zusagen geworfen waren. Und im Grunde sind wir es auch jetzt noch nicht, aber wir sind ein bisschen näher dran. Und diese Gelegenheit möchte ich für mich genutzt haben. Und sicher wissen, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Eine weitere Stelle, wo dasselbe Wort für Zuflucht erscheint, und es ist wirklich im Hebräischen auch dasselbe Wort, nicht nur im Deutschen. Psalm 61, Vers 4. Denn du bist mir eine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind. Und ich bin überzeugt, dass David das wirklich mit Überzeugung sagen konnte. Das war nicht einfach nur ein frommes Liedchen, das er daher trällerte, sondern das war seine tiefste Überzeugung. Und es musste für ihn funktionieren. Wenn das nicht die Wahrheit gewesen wäre, dann wäre David nie auf dem Thron angekommen, der ihm verheißen war. Aber es war die Wahrheit und er hat es als Wahrheit für sich angenommen, ergriffen und festgehalten und deswegen ist er schließlich durch die Zuflucht beim Herrn, durch den starken Turm, den der Herr repräsentiert, auch auf dem Thron angekommen. Und zu guter Letzt Psalm 62, die Verse 8 und 9. Hier kommt nämlich das Wort in beiden diesen Versen vor, also unmittelbar nacheinander. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Falls du dich als Christ gefragt hast, werde ich jemals noch zu dem kommen, was mir eigentlich verheißen war, worauf ich geglaubt und wofür ich gehofft hatte? Werde ich noch Gelegenheit haben? Dann sprich mit Überzeugung, was Gott hier sagt. Auf Gott ruht mein Heil. Auf Gott ruht meine Soteria und meine Ehre. Mit anderen Worten, das, was die Leute von mir halten werden, ist nicht von dir abhängig oder von der momentanen Verhinderung, sondern es ist allein von Gott abhängig. Der Fels meines Schutzes. Es ist erstaunlich, in wie vielen verschiedenen Bildern dieses Thema des Schutzes im Wort Gottes uns vor Augen geführt wird. Allein in Psalm 91 gibt es 4 verschiedene Begriffe, mit denen der Schutz Gottes zum Ausdruck gebracht wird, oder sogar mehr, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Meine Zuflucht ist in Gott. Meine Zuflucht ist in Gott. Nicht at home, sondern at God. Halleluja. Vertraut auf ihn alle Zeit, ihr von Gottes Volk. Sind wir nicht als Volk Gottes insbesondere aufgerufen, in dieser Zeit eine gute Falle zu machen? Schüttet euer Herz vor ihm aus. Oh, Halleluja. Es ist so wunderbar, dass das Wort Gottes immer auch auf unsere Bedürfnisse und Schwachheiten eingeht. Wenn es dir mal zu viel wird jetzt in dieser Zeit, dann schütte dein Herz vor Gott aus. Er kann es ertragen. Schütte es aus. Warte auf seine Antwort. Rechne damit, dass der Heilige Geist dein Tröster wird. Gott ist unsere Zuflucht. Halleluja. Was für eine wunderbare Stelle, um hier zu enden. Amen und Amen.